Na, noch Fragen? Hier ist die nächste Podcast-Folge. Und diesmal geht's um das Stichwort Volumenfunktion. Es gab da noch ein paar Fragen, auf die ich antworten möchte. Fragen, die in der Vorlesung aufgekommen sind. Und ich schaue mal, wie gut ich da jetzt antworten kann. Denn manches hat sich möglicherweise unterwegs schon geklärt. Schauen wir mal. Einmal gab es die Frage nach dem Begriff der Multilinearität. Das ist kein Problem, das kann ich gleich zuerst erklären. Und dann wurde gefragt nach einem Beispiel einer Volumenfunktion und was dann genau die Beziehung zur Determinante ist. Fangen wir mit der Multilinearität an. Das Wort Multilinearität wird häufig benutzt für die Eigenschaft, die wir in der Definition einer Volumenfunktion Vf1 genannt haben. Heißt also, dass die Funktion sich damit verträgt, dass man zu einer Spalte der Matrix noch einen Vektor drauf addiert, beziehungsweise damit, dass man eine Spalte der Matrix mit einem Skalar multipliziert. Und Multilinearität heißt es deshalb, weil es sozusagen eine mehrfache Linearität ist, nämlich nicht nur in einer Spalte, sondern in allen. Genauso kann man es aber auch auf Zeilen beziehen. Und das ist auch der Grund, warum ich das Wort Multilinearität in der Vorlesung zwar erwähnt habe, aber warum ich das nicht die ganze Zeit benutzt habe. Denn bei Multilinearität hört man ja erstmal nur linear und multi, also irgendwie viele. Es ist aber nicht klar, ob man sich auf die Zeilen oder auf die Spalten bezieht. Deswegen habe ich bei Vf1 hingeschrieben, K-Linearität in jeder Spalte oder Linearität in jeder Spalte. Dann war klar, dass man sich auf die Spalten bezieht und das Wort Linearität deutet an, dass man sich mit der Addition und mit der Skalarmultiplikation verträgt, aber eben pro Spalte. Das hat den Vorteil, dass ich dann später über Linearität in den Zeilen sprechen kann, wenn ich das brauche. In der Vorlesung, die Paula vertreten hat, da kam das vor. Und falls da jetzt also Multilinearität vorkam, dann bezog sich das da eben mal auf Spalten, mal auf Zeilen, je nachdem, wie es da gerade erklärt wurde. Und das Wort Multilinearität kann man für beides benutzen. Im Kontext war hoffentlich immer klar, was gemeint war. Das Wort hat sich irgendwie etabliert. Ich habe es nur am Anfang in der Vorlesung nicht die ganze Zeit benutzt, sondern habe nur erwähnt, dass es das Wort gibt. Und ich habe stattdessen gesagt, Linearität in den Spalten. Okay, jetzt hat sich das hoffentlich geklärt. Jetzt kommt noch die Geschichte mit allgemeinen Volumenfunktionen. Ich gebe mal ein paar Beispiele und danach erkläre ich, warum ich in der Vorlesung so vorgegangen bin und warum ich diesen Begriff benutzt habe. Sie können jetzt zum Beispiel eine Volumenfunktion definieren, indem Sie sagen, Delta ist eine Abbildung von der Menge der n-Kreuz-n-Matrizen über k in den Körper k hinein und ich definiere Delta wie folgt. Man nehme die Matrix, man forme sie mit Additionsmatrizen zu einer oberen Dreiecksmatrix um, dann nimmt man alle Diagonaleinträge und man multipliziert sie, zack, das ist der Wert, der rauskommt. Das ist auf jeden Fall ein Körperelement, das heißt, das ist eine Abbildung, die wirklich von der Menge der n-Kreuz-n-Matrizen über k hinein in den Körper geht. Und was kann da jetzt so passieren? Naja, auf der Diagonale könnte irgendwo eine 0 stehen, dann kommt halt 0 raus, ansonsten nicht. Und wenn wir jetzt die Eigenschaften überprüfen wollen für eine Volumenfunktion, dann ist die erste Eigenschaft die anstrengendste, denn man muss sich überlegen, was passiert, wenn man irgendeinen Vektor zu einer Spalte addiert und wie sich das dann bei den Umformungen zu einer Dreiecksmatrix verhält. Das möchte jetzt gerade niemand hören und ich möchte es auch gerade nicht hinschreiben. Genauso bei der Skalarmultiplikation, wobei die wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist. Aber man kann das natürlich erstmal nachrechnen. Dann kommt Vf2. Was ist, wenn der Rang der Matrix nicht voll ist? Na, der Rang der Matrix ändert sich nicht, wenn wir Additionsmatrizen draufwerfen. Das heißt, der Rang der Dreiecksmatrix, die rauskommt, darf dann auch nicht voll sein. Und bei Dreiecksmatrizen kann man das daran sehen, dass da irgendwo auf der Diagonale eine 0 steht. Nach unserer Regel bilden wir das Produkt der Diagonalelemente, das heißt, da kommt dann 0 raus, das passt. Und die Einheitsmatrix ist schon eine obere Dreiecksmatrix, das heißt, wir multiplizieren einfach die ganzen Einsen, die da stehen, da kommt 1 raus. Okay, fertig ist die Volumenfunktion. Hier kommt ein weiteres Beispiel. Sie können eine Volumenfunktion definieren auf der Menge der 3-Kreuz-3-Matrizen über k hinein in den Körper k. Und zwar nehmen Sie als Vorschrift, wie man die Volumenfunktion anwendet, genau die Vorschrift aus der Regel von Sarü, aus der Vorlesung. Das heißt, Sie multiplizieren immer 3 Matrixeinträge so entlang der Diagonalen, wie wir das in der Vorlesung besprochen haben. Dann haben Sie da 3 Summanden mit positivem Vorzeichen und 3 Summanden mit negativem Vorzeichen. da kommt was raus, irgendein Körperelement, und man kann das als Funktionsvorschrift nehmen und kann sagen, das definiere ich mir jetzt als Abbildung Delta von der Menge der 3-Kreuz-3-Matrizen über K hinein in den Körper K. Gut, das kann man erstmal für jede 3-Kreuz-3-Matrix ausrechnen. Es kommt immer ein Körperelement raus. Das heißt, das ist eine Abbildung, die funktioniert. Auch hier ist wieder VF1 ein bisschen nervig. Wenn man jetzt zu einer Spalte einen Vektor dazu addiert, da muss man eben gucken, was passiert beim Ausrechnen bei diesen ganzen Diagonalen. Dann sieht man, aha, man kann da irgendwas rausziehen und das passt schon. Genauso bei den Skalaren. Das ist nicht schwer nachzurechnen. Bei 3-Kreuz-3-Matrizen ist es auch einfach übersichtlicher als bei allgemeiner Größe. Dann VF2, naja, wenn die Matrix nicht vollen Rang hat, da kann man hier nicht so einfach argumentieren wie im Beispiel vorher. Hier müsste man am besten wieder eine Fallunterscheidung machen. Gibt es zwei gleiche Spalten oder sind die Spalten paarweise verschieden, aber es gibt eine Abhängigkeit? Und der Trick wäre dann so ähnlich wie heute in der Vorlesung. Wenn es zwei gleiche Spalten gibt, dann schreibt man das hin und dann kommt bei der Rechenregel einfach raus, dass sich Dinge wegkürzen und dann kommt 0 raus. Und wenn die paarweise verschieden sind, aber man zum Beispiel eine als Linearkombination der anderen beiden darstellen kann, zum Beispiel die erste als Kombination der zweiten und dritten, dann kann man so eine Linearkombination hinschreiben, teilt es auf mit Hilfe von VF1, kriegt dann, dass bei den Sachen, die übrig bleiben, zwei gleiche Spalten da sind, dann kommt auch wieder 0 raus. Naja, und bei der Einheitsmatrix, da schreiben Sie sich die Rechenregel hin und sehen, dass der einzige Term, der übrig bleibt, der allererste ist. Da haben Sie 1 mal 1 mal 1 des Körpers. Bei allen anderen Einträgen haben Sie immer an irgendeiner Stelle die 0 dabei. Und deswegen tragen die nichts dazu bei. Das waren jetzt zwei Beispiele für Volumenfunktionen. In beiden Fällen ist es so, dass man was nachrechnen muss. Es ist nicht offensichtlich, dass das Volumenfunktionen sind. Und manche dieser, also zum Beispiel dieses 3-Kreuz-3-Beispiel, lässt sich auch nicht einfach verallgemeinern für größere Matrizen. Da klappen dann diese Rechenregeln nicht. Und warum haben wir überhaupt darüber geredet? Naja, ich habe im Workshop schon so ein bisschen versucht zu motivieren und habe ein paar Bilder gemalt dazu, warum man da vielleicht Volumenfunktionen zu sagen könnte. Wenn Sie speziell das interessiert, dann würde ich Sie bitten, mir das zu sagen, zu schreiben, wie auch immer. Aber was war eigentlich die Idee dahinter? Warum bin ich in der Vorlesung so vorgegangen? Ich hätte ja auch einfach sagen können, ich definiere die Determinante einer Matrix mit folgender Rechenvorschrift. Dann hätte ich einfach irgendeine genommen, zum Beispiel Laplace. Laplace kann man ja ganz gut erklären. Ich hätte einfach sagen können, ich definiere die Determinante einer Matrix mit dieser Rechenregel, zum Beispiel mit der Entwicklung nach der ersten Zeile. Und das ist es dann, das ist die Determinante. Naja, jetzt wollen wir aber ja die Determinante benutzen, um Eigenschaften von Matrizen abzulesen. Und wir wollen auch gern Rechenregeln haben für die Determinante, die uns ermöglichen, schnell was auszurechnen, wenn die Matrix eine besondere Gestalt hat. Manchmal gibt es Rechentricks, die schneller sind als der Laplace'sche Entwicklungssatz. Und was wäre jetzt das Problem? Naja, wir müssten jetzt alles, was wir über die Determinante wissen wollen, aus dieser einen Rechenregel, mit der sie definiert ist, ableiten. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben jetzt die Determinante definiert über Laplace und wollen jetzt zeigen, dass die Anwendung von Additionsmatrizen an der Determinante nichts ändert. Viel Spaß! Jetzt müssen Sie ganz allgemein gucken, wie verändert sich die Matrix, wie verändern sich die Matrix-Einträge bei Anwendung einer Additionsmatrix, wie sieht das dann in der Rechenregel in der Vorschrift bei Laplace aus, an welchen Stellen ändert sich was und warum funktioniert das? Da hätte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf, das nachzurechnen. Oder so Sachen wie, da kommt 0 raus, genau dann, wenn die Matrix nicht vollen Rang hat. Oder so. Nein, ich möchte das nicht nachrechnen. Klar, bei dem Ansatz, den wir jetzt hatten, mussten wir auch Dinge nachrechnen. Das ist uns auch nicht alles einfach in den Schoß gefallen. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass diese Herangehensweise sinnvoller ist. Man versteht dann besser, finde ich, das ist wirklich jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich finde, dass man jetzt besser versteht, dass die Determinante nicht einfach irgend so eine willkürliche Rechenregel ist, nach dem Motto, ich mache halt irgendwas mit den Einträgen der Matrix, da kann ich mir sonst was ausdenken. Sondern dahinter steht eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die sich zum Beispiel mit gewissen Matrix-Umformungen verträgt. Und mein Lieblingsbeispiel sind Tausch- und Additionsmatrizen. Wenn ich die Determinante einer Matrix berechne, mache ich eben nicht einfach nur irgendwas mit den Matrix-Einträgen, sondern das, was ich mache, verträgt sich mit gewissen Manipulationen, die wir bei Matrizen öfter mal machen. Zum Beispiel beim Gauss-Algorithmus oder zum Beispiel beim Verfahren, wenn wir den Rang bestimmen wollen oder so. Das steckt dahinter. Das heißt, so wie wir es gemacht haben, kriegten wir die Determinante über gewisse Eigenschaften, nämlich die Eigenschaften der Volumenfunktion. Dann haben wir gesehen, aha, es gibt nur eine sinnvolle Art und Weise, wie man aus den Matrix-Einträgen etwas basteln kann, was das erfüllt, sodass da wirklich eine Volumenfunktion rauskommt. Und dann haben wir die Rechenregeln entwickelt. Und das ging einfacher, würde ich so im Vergleich sagen. Ich habe mir andere Ansätze auch angeguckt. Ich habe den Eindruck, es ist so einfacher. Man sieht dann gleich mehrere Varianten, wie man rechnen kann. Und man behält vielleicht ein bisschen besser im Hinterkopf, was diese Eigenschaften sind, die die Determinante ausmachen. Also die Verträglichkeit mit der Addition in den Spalten, mit Skalarmultiplikation, Stichwort Multilinearität, genauso bei den Zeilen, die Geschichten mit dem Rang, wie man es erkennen kann, was ist mit der Einheitsmatrix. Und das zusammen damit, dass es eben eine geometrische Interpretation gibt, die man irgendwie so ein bisschen mit Volumen assoziieren kann, das hat für mich dazu geführt, dass ich das gerne so machen wollte. Erst Funktionen einführen mit gewissen Eigenschaften, dann Rechenregeln entwickeln, sich dann überlegen, wie man das machen muss für Matrizen, damit genau das rauskommt mit diesen Eigenschaften. Sprich, man kann nicht einfach irgendwas machen mit den Einträgen und dann das Ding Determinante nennen. Und dann kommt alles. Dann kommen die ganzen Rechenregeln, dann kommen die ganzen Eigenschaften. Und die Determinante begleitet uns in der Vorlesung jetzt noch sehr deutlich. Ich hoffe, dass Ihnen das weitergeholfen hat. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich die Frage zu verstehen habe. Möglicherweise konnte ich das jetzt schon klären mit den Beispielen. Wenn Sie da noch was brauchen, dann bitte einfach Bescheid sagen. So, das war jetzt sogar noch unter einer Viertelstunde. Ha. Ich versuche mal, mich dran zu gewöhnen, mehr und dafür kürzere Folgen zu machen. Viel Spaß beim Anhören, viel Spaß bei den nächsten Folgen und bis bald!